Ja, Tag auch. Es ist Matchday. Heute am Sonntag in wenigen Stunden wird unser Hamburger Sportverein die Mannschaft aus der Hauptstadt empfangen. Der HSV spielt gegen Hertha BSC und ich möchte natürlich euch meine Gedanken kundtun an diesem Sonntagmittag. Mit dem Wissen natürlich, wie die Ergebnisse am Samstag gelaufen sind. Und ja, was soll ich sagen? Ja, wenn der HSV Druck benötigt, um gute Leistung zu bringen, dann hat er ihn jetzt bekommen. Natürlich gibt es Mannschaften wie Hannover 96, 1899 Hoffenheim oder auch Eintracht Frankfurt, die insgesamt eher desillusioniert aus dieser englischen Woche gegangen sind und die wenig punkten konnten und die ziemlich hinten drin stecken. Aber es gibt auch Mannschaften wie Werder Bremen oder der VfB Stuttgart, die nach dieser englischen Woche ganz klar zeigen, dass mit ihnen wohl im Abstiegskampf nicht zu rechnen ist. Und jetzt liegt es an dem Hamburger Sportverein, ebenfalls zu dieser Gruppe dazuzugehören. Noch sind es 4 Punkte, selbst wenn wir heute verlieren sollten, sind es noch 4 Punkte bis zum Relegationsplatz. Aber es wird dann immer schwieriger. Und ihr wisst es, ne? The trend is your friend. Und dann würde der Trend wirklich nicht gut aussehen. Ja, wir haben in den letzten 10 Spielen nur eins gewonnen. Die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen nicht gut präsentiert. Ich sage mal, es ist eher eine rückläufig oder eine rückwärtsgewandte Entwicklung zu entdecken. Und es gibt nicht wenige HSV-Fans, die auch jetzt große Bedenken und Sorgen haben, dass wir erneut zum dritten Mal in Folge in diesen Abstieg Strudel geraten. Wobei, wenn ich immer das lese, das dritte Mal in Folge, dann lache ich mich immer kaputt und denke, das ist völlig falsch, weil wir haben ja auch schon in den 2, 3 Jahren, bevor wir auf dem Relegationsplatz gelandet sind, ja auch schon schlechte Saisons hingelegt und waren auch unten im Abstiegskampf, konnten uns dann aber nur zum Glück dann retten. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, für mich wäre es schon großartig, wenn wir nach dem 30. Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hätten. Und ja, diese Hoffnung kann man auch immer noch haben. Das ist natürlich auch noch möglich. 28 Punkte sind es jetzt, bei einem Sieg wären es 31. Dann, ja, dann sehe die Welt entspannter aus. Nur die Frage ist natürlich, ist ein Sieg heute unseres Hamburger Sportvereins gegen Berlin drin? Weil die Berliner sind unangenehm und die sind so schwer einzuschätzen, nicht? Also da steht Hertha BSC als nächster Gegner fest und irgendwie kriegst du trotzdem keine Angst und denkst, naja, so dolle Spieler sind es da ja nicht in Berlin und so einen dollen Fußball haben die jetzt in dieser Saison auch nicht gezeigt. Beides ist richtig. Aber guckt man auf die Tabelle, dann stehen sie da auf Platz 3, auf einem direkten Champions League Platz. Also die Gefahr, Berlin zu unterschätzen, die ist wahnsinnig groß. Sowohl bei uns Fans als auch bei der Mannschaft. Auch ich sehe Berlin als wirklich nicht sehr stark an. Aber wenn Berlin etwas wunderbar gezeigt hat in dieser Saison, dann was es bedeutet, eine gute Mannschaftsleistung zu zeigen. Und Pal Dardai hat da anscheinend die richtigen Spieler zusammen und die richtige Ansprache, um Berlin da durch eine total sichere Saison zu bringen und eventuell nachher sogar international abzuschließen. Das ist schon wirklich beachtlich und verdient auch unser allen Respekt. Das hätten wir auch gerne, ne? Wir HSV-Fans, ne? Und wenn ich die Spiele gesehen habe, da gestern Werder Bremen 4-1 gegen Hannover oder Stuttgart 5-1 zu Hause sag mal schnell, gegen Hoffenheim, dann denke ich, das würde ich auch mal gerne wieder erleben. Mal so ein Spiel, was du als Fan, egal ob im Stadion oder vorm Fernseher, was du so völlig stressfrei dir angucken kannst, wo du wirklich von der ersten Minute an merkst, hier brennt nichts an. Hier geht was, hier sind die 3 Punkte drin. Klar hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf, das, was in Augsburg auch gestern passiert ist, ne? 3-0 geführt, ich glaube sogar noch in der 60. Minute noch 3-0 geführt und dann dennoch 3-3 gespielt. Sowas passiert natürlich auch immer mal, kommt aber super selten vor. Und ich würde mich natürlich auch mal freuen, wenn wir mal höher in Führung gehen würden. Aber ob das gegen Berlin möglich ist, uiuiui, das ist schwer einzuschätzen. Aber es ist, obwohl sie auf Platz 3 sind, immer noch eine Mannschaft, wo ich denke, da könnte was gehen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, die Gefahr, sie zu unterschätzen, ist halt wahnsinnig hoch. Ein richtig gutes Spiel, glaube ich, wird das nicht, weil Berlin mag nicht so gerne das Spiel machen, der HSV auch nicht. Also könnte gruselig werden da am Sonntagnachmittag. Und die Frage ist, mit wem spielen wir denn nicht? In der Innenverteidigung, glaube ich, ist es klar, dass Kleber Reis spielen wird. Oder? Warte mal. Giroud noch gesperrt? Oder spielt wieder Giroud und Spahic? Ich bin gerade überfordert. Ist letztendlich aber auch egal, weil drauf ankommt, tut es ja im... Nein. Giroud, ist doch klar, Giroud hat doch die rote Karte bekommen. Ja, Giroud wird ausfallen, so ist es richtig. Kleber wird damit sehr wahrscheinlich spielen, neben Spahic. Und interessanter wird es aber natürlich, was bei uns im Mittelfeld passiert. Nicht? Aaron Hunt wird wohl zurückkommen, der wird dann auf der 10 spielen, gehe ich von aus. Also im offensiven Mittelfeld und die Doppel-6, da rückt dann der Luis Holpi wieder zurück. Einer der wenigen Spieler, der eigentlich eine konstant gute Leistung in dieser Saison zeigt. Besonders, wenn er halt auf der 6 spielt. Das ist gut, aber die Frage ist, wer wird neben ihm stehen? Gideon Jung, der momentan so ein erstes kleines Tief hat. Oder wird es Goyko Kacar sein? Oder vielleicht sogar auch Albin Ekdal, der wieder zurück ist und zumindest zur Verfügung steht, wobei Labbadia nicht dafür bekannt ist, dass er Spieler, die so lange verletzt waren, gleich nach ein paar Trainingseinheiten sofort wieder in die Mannschaft schmeißt. Aber vielleicht sitzt er zumindest mal auf der Reservebank. Das könnte ja möglich sein. Aber vielleicht startet er auch von Anfang an. Und dann ist die Frage, wer wird denn ganz vorne im Sturm stehen? Ja, wird es wieder erneut Lasogga sein, der in der Rückrunde noch keinen Scorerpunkt gemacht hat, oder vertraut man doch dann nochmal Rudnev, ja, das Wunder vor ein paar Wochen, der sich dann aber auch schon wieder so ein bisschen totgelaufen hat. Dann frage ich mich, was ist denn mit Josip Drinic, ja, diese 1,5 Millionen verbrannte Euro, die wir an Mönchengladbach zu zahlen haben oder schon gezahlt haben. Ja, ich meine, das ist eigentlich seine beste Position, ist eigentlich ganz vorne drin, also wenn wir den schon haben, und er von außen insgesamt bisher nicht wirklich überzeugen konnte, ja, warum dann nicht Drimmitsch spielen? Ich glaube, das wäre, ohne dass ich jetzt bei den Trainings zugeguckt habe, ich glaube, das wäre meine erste Wahl. Drimmitsch vorne. Ne? Ansonsten haben wir auch noch Shiplock, war ja ein Wunschspieler von Peter Knebel und Dietmar Beiersdorfer, Wunschspieler Shiplock, der scheint ja gar keine Aktien zu haben. Man liest auch manchmal in den Tageszeitungen, dass der auch wirklich nicht so richtig doll und gut trainiert. Das Gleiche habe ich, das kann ich halt nicht bestätigen, ja, und auch nicht und auch nicht widersetzen. Also weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man Ähnliches über Sakai geschrieben hat am Anfang der Saison und dass es hieß, ja, kein Wunder, dass Labbadia den Sakai nicht bringt, ja, der bringt ja auch im Training nichts, und dann musste er irgendwann gebracht werden und Sakai funktionierte von der ersten Minute an und gibt Vollgas und ist eigentlich echt ein super, also was heißt super, ich will ihn, ja, also für unsere Verhältnisse ein wirklich guter Außenverteidiger, der immer 100% bringt, also keine Ahnung, jetzt Shiplock war jetzt so lange weg vom Fenster und mit Rudi haben wir ja auch eine gute Wahl getroffen, nachdem er mal lange weg war. Warum denn nicht Shiplock? Ich meine, der ist da, der verdient viel Geld und das ist eigentlich seine Position. Und wenn die Stürmer, die nominell vor ihm stehen, halt alle eine Schwächephase haben, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und dann haben wir natürlich noch Ivica Olic. Ja, der steht höchstwahrscheinlich auch nicht im Kader, wie man gelesen hat. Der wird jetzt unter Bruno Labbadia wohl auch wirklich keine Chance bekommen. Aber auch hier möchte ich erwähnen, dass das ein Wunschspieler war von Dietmar Beiersdorfer und von Peter Knebel. Und diese ganze Posse um Ivica Olic ist natürlich total traurig für uns HSV-Fans. Ja, jetzt hat er auch in einer ausländischen Zeitung ein Interview gegeben, wo er ja auch gesagt hat, dass er den Schritt bereut, nach Hamburg gegangen zu sein und Wolfsburg verlassen zu haben. Ist ja klar, kann ich auch verstehen aus seiner Sicht. Wir Fans sind ja so ein bisschen außen vor. Wer trägt denn jetzt hier die Hauptschuld für diese Scheißsituation? Ne? Trägt die Hauptschuld eventuell der Trainer? Ja, weil er eventuell Ivica nicht die Chancen oder die Zeit gegeben hat, die er eigentlich benötigt. Ja, die kaum Einsatzzeiten, immer nur kurz reingesprungen. Hat Bruno in den letzten Wochen und Monaten immer mit offenen und ehrlichen Karten Ivica gegenüber gespielt. Das wirkt nicht immer so. Könnte sein, dass Bruno da eine Schuld hat. Ja, aber ist es die Hauptschuld, ist die Frage. Na, hat die Hauptschuld vielleicht der Spieler selbst? Weil er ja wirklich anscheinend keine guten Trainingsleistungen zeigt, sich nicht anbietet, nicht geduldig genug ist, anscheinend ja nicht Gründe sucht, wie es damals Sakai gemacht hat, halt immer weiter zu gehen. Könnte auch sein, dass die Hauptschuld bei Ivica Olic liegt. Mag sein. Wer von uns mag das schon perfekt einsehen zu können? Ich persönlich glaube, die Hauptschuld liegt weder bei Bruno Labbadia noch bei Ivica Olic. Die Hauptschuld gebe ich persönlich Dietmar Beiersdorf und Peter Knebel, dass sie überhaupt den Spieler zum HSV gelotst haben und anscheinend wohl auch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Ja, ich meine, das geht sowas von gegen die Werte und Vorstellung von HSV Plus, ja, dass man gesagt hat, ne, junge Spieler holen und die entwickeln. Jetzt kann man sagen, na gut, die halten sich ja, Peter Knebel und Dietmar Beiersdorfer, die halten sich ja eh nicht an HSV Plus, haben sie noch nie getan. Stimmt, aber sie haben ein Leitbild entwickeln lassen und da steht ja genau das Gleiche drin, nämlich, dass man Spieler verpflichtet und weiterentwickelt, die noch vor dem Zenit ihres Leistungsvermögens stehen, so dass, wenn sie beim Hamburger Sportverein sind und sie sich weiterentwickeln, dass sie dann mit dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens entweder dem HSV spielerisch auf dem Platz helfen oder aber man sie dann gewinnbringend verkaufen kann und deutlich günstiger eingekauft hat, als man sie dann verkauft. Ja, beides hilft dem Hamburger Sportverein. Und Ivica Olic, ganz ehrlich, der kam ja nun im Spätherbst seiner Karriere zu uns oder war schon früher Winter. Da wusste doch jeder von uns, so sehr man sich menschlich für ihn gefreut hat, dass die Wahrscheinlichkeit aber ganz hoch ist, dass das gar nichts mehr wird beim Hamburger Sportverein. Und natürlich hofft jeder so ein bisschen auf den Pizarro-Effekt, den Werder Bremen jetzt gerade erfährt. Ja, es gibt ja einen Grund, warum ich hier beim Nur der HSV-Podcast und auch beim Reingemacht-Fußball-Podcast schon seit Jahren sage, wenn man mich mal fragen würde, welcher Spieler ist mein absoluter Lieblingsspieler der Bundesliga in den letzten 20 Jahren, dann brauche ich da nicht lange drüber nachdenken. Dann hätte ich schon immer, auch schon so vor ein paar Jahren, bis heute, ich würde immer sagen, Claudio Pizarro. Und das sage ich als eingefleischter HSV-Fan, obwohl Claudio Pizarro die meisten Jahre für Werder Bremen gespielt hat. Aber es ist ein Vollprofi, weißt du, der ist so gut wie nie verletzt. Der gibt immer 100%, ist dabei immer, der hat keine großen Allüren, der weiß sich zu benehmen, der ist einfach ein guter Spieler, ist einfach ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Und dass Claudio Pizarro jetzt so einen Mega-Herbst nochmal erwischt, das ist ja auch ein Wahnsinn, ne? Und auch wenn ich mich für Werder Bremen nicht so freue, aber für den Spieler freue ich mich definitiv. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ivica Olic so einen Herbst beim HSV bekommt, die war doch von Anfang an mega klein, weil im Gegensatz zu Claudio Pizarro, der halt ein exzellenter Fußballer ist, kam Olic schon immer über den Kampf, über seinen Einsatzwillen und über seine Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft. Er hat diese traditionellen alten Tugenden in jedes Spiel, egal welches Trikot er anhatte, hat er die immer zu 100% gegeben. Deswegen lieben wir ihn ja auch alle. Ja, das hat er beim HSV so gemacht, das hat er bei Bayern München gemacht, das hat er bei Wolfsburg gemacht. Aber wenn du halt über den Kampf kommst und nicht über spielerische Mittel, dann muss man sagen, der Mann hat schon über ein Jahrzehnt jetzt Profifußball hinter sich. Das verschleißt natürlich und das kostet dich am Ende wahnsinnig viel Kraft. Und deswegen glaube ich, gibt es nicht viele Gründe für Bruno Labbadia, Ivica Olic anders einzuordnen, als er es jetzt tut. Wie gesagt, ich stecke da nicht hinter, aber der Hauptfehler, dem würde ich weder dem Trainerteam geben noch dem Spieler, sondern dass der überhaupt bei uns ist, ist ja völlig bescheuert. Und naja, ich wollte ja nicht mehr so viel über Führung sprechen. Ne? Also, kommen wir schnell zurück. Ist ein langer Podcast diesmal. Kommen wir zurück zum Spiel gegen Berlin. Also, ich habe 2-1 für den HSV getippt. Ich tippe heute auf Sieg, aber ich habe den Satz schon zweimal gesagt und ich sage ihn jetzt ein drittes Mal. Es ist so unglaublich leicht, Hertha BSC zu unterschätzen. Und vielleicht tue ich es auch. Ich tue es ja eigentlich nicht, weil ich sage ja, Mensch, im Kollektiv sind die super. Das stimmt, das Spiel ist nicht spektakulär, was sie machen, aber es hat alles Hand und Fuß. Ja, und sie sind auf Platz 3. Sie sind die Mannschaft mit den drittmeisten Punkten. Also, ja, viel mehr Warnung kann man nicht geben. Und dennoch sagt man sich irgendwie, naja, gegen Berlin könnte doch was drin sein. Viele Mannschaften haben das an dieser Saison gedacht und nach 90 Minuten wurden sie eines Besseren belehrt. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Ich denke, wenn wir einen guten Tag erwischen, könnte da was gehen. Wenn wir allerdings die Entwicklung zeigen, wie wir sie in dieser englischen Woche gezeigt haben, also wenn wir auch nach dem Spiel gegen Ingolstadt und gegen Schalke, wenn wir weiterhin solch eine Leistungsbereitschaft zeigen wie in den Spielen davor. Und wenn da keine Mannschaft auf dem Platz steht und wenn da keine Struktur drin ist, dann muss ich sagen, haben wir gar keine Chance gegen Berlin. Und natürlich wird in so einer englischen Woche nur ganz wenig trainiert. Klar, hast du nur wenig Chancen einzugreifen. Wenn es heute nicht klappt, ja, dann wird es mal richtig spannend für den Hamburger Sportverein. Und dann müssen wir ran gegen Leverkusen, wo dann der Trainer wieder an der Seitenlinie stehen wird. Also Freunde, leichter wird es nicht. Ich gebe zu, ich bin immer noch so ein bisschen entspannt, weil halt Mannschaften wie Frankfurt, wie Hoffenheim, wie Hannover auch nicht punkten. Augsburg muss man sich noch angucken. Also ich denke, dass der HSV das Glück hat, dass drei Mannschaften noch größere Probleme haben werden in dieser Saison als wir und dass wir schon auch die Möglichkeit haben, in den letzten 9 Spielen mal noch 6 Punkte zu bekommen und dann sollten wir mit 34 Punkten da irgendwie auch durch sein. Also ich gebe diese Hoffnung noch nicht so ganz auf, aber das kann auch anders kommen. Gerade der Tabellenplatz, auf dem wir jetzt sind, kann auch gefährlich sein, dass man sich doch ein Stück weit zu sehr zur Ruhe setzt und das wäre nicht gut. Und ja, ich hoffe, dass der HSV sich fängt. Und wenn das nicht gegen Berlin tut, wie gesagt, weil wenig Trainingseinheiten bis jetzt, dann hoffe ich zumindest, dass die nächste Woche dann genutzt wird und dass wir dann ab dem Leverkusen-Spiel wieder mit einer be deutlich besseren und engagierteren Mannschaftsleistung rechnen können. Ich denke, wir Fans hätten das verdient. So, jetzt habe ich hier 18 Minuten ins Mikrofon gesprochen. Jetzt reicht es auch. Jetzt wollen wir uns auf das Spiel konzentrieren. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für euer Interesse. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.